König kommt. Wir kennen den Text aus der Stelle, wo Jesus in Jerusalem einreitet auf dem Esel, wo die Menschen singen, Hosianna, Ehre sei Gott in der Höhe, der König kommt. Und viele, oder ein paar Jahre vorher, war das genauso die Erwartung. Und das feiern wir in dieser Adventszeit, dass der König kommt und der König ist gekommen. Nicht als König auf einem weißen Ross, sondern er ist gekommen als kleines Kind in der Futterkrippe. Wir haben heute den zweiten Teil der Adventsserie, die heißt Verheißung und Erfüllung. Und ich möchte euch zum Anfang fragen, ob es euch vielleicht genauso geht wie mir. Der Blick in die täglichen Nachrichten, die stimmen uns tatsächlich zurzeit wenig hoffnungsvoll, oder? Der anhaltende Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten, in Israel, an den Grenzen zum Libanon, zum Gazastreifen, die neu aufflammenden Unruhen in Syrien haben wir gelesen in den letzten Wochen, letzten Tagen sogar. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt, in der Automobilbranche, macht uns tatsächlich wirklich Sorge in unserer Region. Die Auflösung unserer Regierung, Neuwahlen stehen bevor. Das alles macht uns irgendwie mehr unsicher als hoffnungsvoll, oder? Was wird als nächstes kommen? Und die Bibel beschreibt die Zeit zwischen der Auferstehung von Jesus und der Wiederkunft Jesus als Endzeit. Wir befinden uns in dieser Zeit. Wie lange diese Zeit dauern wird, das wissen wir nicht. Aber vieles von dem, was kommen wird, das können wir lesen. Das können wir in der Bibel lesen, weil es dort verheißen ist. Und ich wünsche mir, das mehr und mehr zu verinnerlichen. Und vielleicht geht es dir auch so. Dass wir haben den Blick in die Ewigkeit, weil wir es in Gottes Wort lesen, aber doch ist es noch irgendwie so gefühlt so weit weg. Und wir leben in einer ganz anderen Zeit, wo wir denken, hey, kommt es demnächst? Wann wird Jesus wiederkommen? Ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Gedanken schon viel beschäftigt. Und tatsächlich ist das das, was uns Hoffnung gibt. Nicht das, unsere Umstände, nicht das, in dem wir gerade drin leben, sondern das, was kommen wird. Und mit dieser Spannung müssen wir leben. Marx hat auch gesagt, in dieser Spannung leben wir. Und darum soll es auch in der Adventsserie gehen, dass wir immer wieder reinschauen, was hat Gott verheißen und wann und wie wird es sich erfüllen. Matze hat uns letzte Woche schon in dem ersten Teil mit hineingenommen in das 11. Kapitel im Buch Jesaja und ich werde da heute anknüpfen. Jesaja bedeutet im Hebräischen, Gott rettet. Genauso wie auch der Name Josua im Alten Testament, genauso auch wie Jeshua, wie Jesus selbst, bedeutet Gott rettet. Und Gott sendet den versprochenen Retter in diese Welt, seinen Sohn Jesus Christus, den wir an Weihnachten feiern, um sein Reich, das Reich des Friedens hier in dieser Welt aufzubauen. Und Gott ist es, der wirklich durch Jesus wahre Hoffnung schenkt. Er hat alles unter Kontrolle, ihm entgleitet nichts. Und wir dürfen, wie wir es gerade gesungen haben, wir dürfen staunen, wir dürfen Teil dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen sein. Und ich möchte dich heute Morgen einladen und ermutigen, deine Perspektive nicht auf das zu richten, was um uns herum passiert, auf deine Lebensumstände, sondern wirklich mal auf Gott zu richten, ganz bewusst. Und ich habe festgestellt, dass wir in unserem persönlichen, alltäglichen Denken und Reden mehr hoffen, als wir es eigentlich realisieren. Zum Beispiel im persönlichen Austausch. Wir sagen, hey, ich hoffe, es geht dir gut. Oder im Sport. Hoffen wir mal, dass der VfB seine nächsten Spiele auch gewinnt. Oder in der Firma. Gibt es noch Hoffnung, dass wir die Ziele im nächsten Jahr auch erreichen werden? Oder in der Familie. Jetzt werden wir uns vielleicht an Weihnachten wiedersehen mit vielen, die wir lange nicht gesehen haben. Hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen. Das sind alles so ganz normale Sätze, die wir so bringen, aber denken wir überhaupt danach, dass wir das sagen, dass wir hoffen. Hoffnung ist allgegenwärtig, aber es ist die Hoffnung auf Gott, die dahinter steckt. Und Hoffen ist immer ein Blick nach vorne, das, was kommen wird, ein Überzeugtsein von Dingen, die ich nicht sehen kann. Aber irgendwie versuche ich, das irgendwie vorzuahnen. Und heute Morgen soll es um das Thema gehen, Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir wollen unseren Blick richten auf das, was kommen wird. Und ich darf mit euch zusammen reinschauen in ein Kapitel, ziemlich in der Mitte von Jesaja, wo es um die Verheißungen geht, die Gott ausspricht. Im Buch Jesaja finden wir ganz, ganz viele davon. Viele, die auf die Geburt Jesu hindeuten, aber viele, die auch auf das Zukünftige hinweisen, was uns im Himmel erwartet. Ich persönlich habe mich immer schwer getan, im Alten Testament zu lesen. Ich weiß nicht, wem es vielleicht auch so geht. Es war für mich immer schwer zu lesen. Ich habe vieles nicht verstanden. Ich war ja so im Neuen Testament zu Hause, das fiel mir irgendwie leichter. Aber während meiner Bibelschulzeit hat sich da was verändert, hat die Sichtweise sich verändert. Und weil ich natürlich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, was steht in Gottes Wort und wie hängt das Alte Testament auch mit dem Neuen Testament zusammen. Und darum soll es heute auch gehen. Eine Sache hat mir dabei ziemlich geholfen und da habe ich euch ein Bild mitgebracht, das kennen viele vielleicht von euch. Hat jemand oder mehrere Personen haben sich da zusammengetan, haben herausgefunden und grafisch dargestellt, dass es in der Bibel 66.779 Querverbindungen gibt. Und ich finde das echt bemerkenswert. Also hier unten dieser weiße Strahl soll jedes einzelne Kapitel in der Bibel verdeutlichen. In der Mitte sehen wir da zum Beispiel den Psalm 119, der ist so ein langer weißer Strich, sieht man nur ganz fein. Das ist genau die Mitte der Bibel und das ist der längste Psalm und das längste Kapitel, das wir dort finden. Und alles, was oben mit diesen Strichen markiert ist, mit diesen Bögen, bedeutet, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also von ganz am Anfang zur Bibel bis ganz zum Ende oder in der Mitte und hin und her und dann entsteht dieses wunderschöne Bild, ein Meisterwerk Gottes. Das Spannende, Interessante daran und Besondere ist, es hat nicht nur eine Person geschrieben, sondern es waren 40 Autoren. Es war ein Zeitraum von 1500 Jahren, in der die Bibel geschrieben wurde, über drei Kontinente in drei Sprachen. Und trotzdem erkennen wir von Anfang bis Ende einen roten Faden. Das ist gigantisch, oder? Man geht von ca. 300 Prophetien über Jesus aus, die im Alten Testament gemacht wurden und die sich im Neuen Testament erfüllen. Viele davon in Jesaja, auch bei den anderen Propheten, aber auch im 1. Mose oder auch in den Psalmen. Für alle, die das näher interessiert, habe ich mal das nachlesen möchten, eine Auflistung ausgedruckt von über 50 erfüllten Prophetien auf Jesus hin, die man in der Bibel lesen kann. Die sind hier aufgelistet, sind ich glaube 53. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen, ich kann es euch auch per Mail schicken. Das einfach mal zu verinnerlichen, zu schauen, hey, was hat Gott da wirklich im Sinn? Und was, ja, wie gigantisch ist das, Gottes Plan mit dieser Welt? Wir möchten heute Morgen Jesaja Kapitel 25 anschauen. Und wer die Bibel dabei hat, dürft gerne mit aufschlagen. Und um es ganz grob mal zurechtfinden zu können, hier so ein kleiner Überblick. Matze hat letzte Woche in Kapitel 11 geendet. Und wir wollen uns heute jetzt Kapitel 25 anschauen, das hier dazwischen steckt. Und davor geht es in den Kapiteln 13 bis 23 darum, dass Jesaja beschreibt, dass ein Urteil, ein Gericht über die Welt kommen wird. Über verschiedene Völker werden dort beschrieben, in den einzelnen Kapiteln, was ihnen widerfahren wird. Und es geht viel um Verwüstung, um Tod, um Schutt, um Asche. Die Kapitel 24 bis 27 geht es um Gottes Endgericht für die ganze Welt. Die ganze Erde wird dort mit deutlichen Worten angekündigt, dass diese zerstört werden wird. Und inmitten dieser Vernichtung kann Gottes Volk Loblieder singen, weil er das Volk auserwählt hat und zum Sieg gebracht hat und erretten wird. Und diese Kapitel werden auch als die kleine Apokalypse genannt, beschrieben. Das Wort Apokalypse wird oft missverständlich mit Zerstörung oder mit dem Ende der Welt in Verbindung gebracht. Vielleicht wie man es aus Science-Fiction-Filmen kennt. Aber wenn wir ins Griechische hineinschauen, dann erkennen wir, dass Apokalypsis, das griechische Wort, was ganz anderes bedeutet, nämlich Offenbarung oder Enthüllung. Und genau um diese Bedeutung und einen Blick in die große Apokalypse, nämlich die Offenbarung, das Buch der Offenbarung, wird es hier in Kapitel 25 gehen. Nach einigen Kapiteln, also wo es hier richtig zur Sache geht, recht schwer zu lesen sind, wie ich finde, und wenig hoffnungsvoll, beschreibt Kapitel 25 so diese Verheißung auf die Zukunft. Und Gott wäre nicht der souveräne Gott, wenn hier das Ende wäre, sondern er hat einen Plan. Und Gottes Plan für die Menschheit ist nicht nur ein vorübergehender, der irgendwie irgendwann aufgelöst wird, sondern er beinhaltet eine Hoffnung und eine ewige Zukunft. Lass uns die ersten Verse von Jesaja 25 zusammen anschauen. Da wird von einem Loblied beschrieben, so ähnlich wie wir es heute Morgen auch gesungen haben. Herr, du bist mein Gott, ich lobe dich und preise deinen Namen, denn du verbringst wunderbare Taten. Was du vor langer Zeit beschlossen hast, das hast du in großer Treue ausgeführt. Wir haben einen treuen Gott, der seine Zusagen hält. Das, was er versprochen hat, das wird er auch erfüllen. Ich finde, es sind Verse voller Gottvertrauen, voller Zuversicht. Gott, er hat den Überblick über das Weltgeschehen. Er hat alles in seiner Hand. Und ich darf mich ihm anvertrauen. Er ist würdig. Und lass uns das unser tägliches Gebet sein, voller Hoffnung. Weniger auf das zu schauen, was uns so umgibt, die Umstände, die Nachrichten, die wir lesen, sondern lass uns unsere Hoffnung auf Gott setzen. Ich möchte jetzt die Verse 6 bis 9 lesen, dürft ihr gerne mitlesen. Und dann werde ich nochmal in drei Abschnitten näher drauf eingehen. Da heißt es: Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, und im Hebräischen steht da der Herr Zebaot, was nichts anderes heißt als Herr der Herrscharen, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen, mit herrlichem Wein einladen, einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Das hat jeder gern, oder? Gut gelagerter Wein, Matze grinst schon, gell? Dann geht's weiter, dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt, und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf dem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Wow, was für ein hoffnungsvoller und intensiver Text. Lass uns aber eins nach dem anderen nochmal genauer anschauen. In Vers 6 lesen wir von einem Festmahl. Welch ein geniales Bild wird uns hier aufgemalt, oder? Wer will nicht bei so einem Fest mit dabei sein? Und Wein ist nicht nur an dieser Stelle ein Thema, sondern es ist auch im Neuen Testament immer wieder ein Thema, wo es um Wein geht. Das Wein, was ist, was wir genussvoll zu uns nehmen sollen und dürfen. Wein gilt grundsätzlich in der Bibel als Bild der Freude. Es ist was, was nicht verboten ist, sondern was Jesus selber, ich kenne das Gleichnis, beziehungsweise das Wunder, wo Jesus Wasser zu Wein macht. Es ist was Besonderes und es gehört dazu. Genauso Essen und Trinken seiner besten Art, alles im Überfluss, das wird hier beschrieben. Köstliche Speisen, es wird in anderer Übersetzung auch fette Speisen genannt. Und auch der Ort ist wichtig. Die Aufmerksamkeit wird hier auf den Berg Zion, den heiligen Berg, gerichtet. Die Stadt Jerusalem, der Ort der Rettung. Dort, wo Jahrhunderte später Jesus verurteilt und hingerichtet wird. Hier wird es geschehen, steht in diesem Text. Interessant ist auch, ein Festmahl im Alten Testament wurde traditionell zur Einsetzung eines neuen Königs gefeiert. Es gab ein großes Fest, wo alle eingeladen sind, zu Beginn der neuen Herrschaft. Und Gott selbst ist es, wird hier beschrieben, der zum Festmahl einlädt. Und nicht nur die, die schon zu ihm gehören, sondern Menschen aller Völker, Menschen aller Nationen, sind eingeladen, unabhängig von Herkunft, von Status oder von Vergangenheit. Und auch im Neuen Testament lesen wir von einem Festmahl, an zwei Stellen wird es auch genannt. In Lukas 14 oder Matthäus 22 wird genau das Gleiche beschrieben, verwendet Jesus ein Gleichnis eines königlichen Festes, das Gott für alle Menschen bereitet. Und die Einladung wird genauso an alle gerichtet, nicht nur an die Erwählten, ihr kennt es, die kommen nicht und dann werden neue Leute eingeladen und die kommen. Und Gott, er hat so viel Liebe und er hat unendliche Gnade, dass alle eingeladen sind, das ist ihm ein Anliegen. Genauso lesen wir das am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung. Dort wird vom großen Hochzeitsmahl des Lammes geschrieben, das den endgültigen Triumph und die Fülle und die Macht Gottes symbolisiert. Und alle Gläubigen sind eingeladen, an seiner Herrlichkeit teilzunehmen und teilzuhaben. Ich glaube, dieses Festmahl ist einfach auch ein Sinnbild dafür, welche überreichen Segnungen und Fülle wir in Christus haben. Und das wird auch im Epheserbrief zum Beispiel beschrieben. Das ist ein Blick in die Zukunft, in die Ewigkeit, was uns erwartet. Intime Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, es fehlt uns in diesem Leben nicht an Gaumenfreuden, an Essen und Trinken, sondern es braucht vielmehr Gemeinschaft, die uns fehlt. Und wir sind auch nicht Gäste bei einer Hochzeit wegen dem guten Essen, also für manche vielleicht auch schon. Aber es geht ja vor allem um Gemeinschaft. Es geht darum, mit tollen Menschen zusammen sein. Menschen, die in meinem Leben sind, die mir wichtig sind, die mir wertvoll sind. Und so ist es auch bei Gott. Es geht ihm immer um Beziehungen. Er hat uns erschaffen, um Beziehungen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. So wie Adam und Eva schon im Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, war es sein Anliegen, sein Wunsch, Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Gegenüber zu haben. Ohne Scham, ohne Sünde, ohne Tod. Mit allen Köstlichkeiten, die es dort gab. Und so wird es auch einmal im Himmel sein. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott gemacht und berufen. Das ist der erste Punkt, Gemeinschaft mit Gott. Und so spannt sich auch der Bogen in dem Bild von den 66.000 Querverbindungen. Ganz am Anfang hat sagt Gott, er möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Und so wird es auch am Ende sein, in Ewigkeit. Gott sucht Gemeinschaft mit uns als Menschen. Lass uns auf den nächsten Vers schauen. In Vers 7, da heißt es dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt. Und er zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf dem Berg wird es geschehen. Wieder ist also auch von diesem Berg, von Jerusalem, gesprochen. Ihr erinnert euch noch, dass Offenbarung Enthüllung bedeutet. Und das ist die Offenbarung, die Gott hier gibt. Das, was bisher verhüllt war, das, was bisher nicht sichtbar ist, das wird offenbar werden. Gott wird den Schleier, der über allen Menschen liegt, und das Tuch oder die Decke wird es auch besetzt, das alle Völker bedeckt, er wird es wegnehmen. Und auch da lesen wir wieder an verschiedenen Stellen, im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, was es bedeutet. Da heißt in Kapitel 3, Vers 14, 2. Korintherbrief, bis zum heutigen Tag sind die Schriften des alten Bundes für das jüdische Volk wie mit einem Tuch verhüllt. Sie lesen es zwar, aber seinen Sinn verstehen sie nicht. Dieses Tuch wird erst dann weggenommen, wenn sie an Christus glauben. Ich habe den zweiten Punkt genannt, den Retter zu kennen. Und das ist wesentlich. Wenn das Geheimnis offenbart ist, dann wird die Augenbinde, wird das weggenommen, was uns verhüllt, was uns die Sicht auf Gott, auf den Retter verhüllt. Dann kommt Licht in das Dunkle. Und dazu ist Jesus Mensch geworden, dass diese Verheißung sich erfüllt. Denn Jesus ist das Licht der Welt, wie er selber sagt. Er ist der Weg zum Vater. Durch ihn allein haben wir diese Hoffnung auf Ewigkeit. Und es wird hier nicht nur von irgendeinem Schleier oder irgendeinem Tuch geschrieben, sondern es geht um Trauer, es geht um Tod. Das ist das, was weggenommen wird. Es geht letztendlich um unser menschliches Vergehen. Und all das, was uns gehört, was wir sind, wird im Himmel anders sein. Wir werden einen neuen Körper bekommen, einen neuen Geist. In Vers 8 heißt es, er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Und er wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Und er wird das Volk, sein Volk, befreien. Aus meiner Sicht gehören diese Verse zu den kraftvollsten und verheißungsvollsten Versen der Bibel, weil sie beschreiben Gottes Triumph über die bösen Mächte, über Tod und Sünde. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus erfüllt sich die Verheißung, dass der Tod ein für alle Mal besiegt ist. Gott verspricht, jede Art von Leiden, von Trauer zu beenden. Das ist die Zuversicht und das ist die Hoffnung auf ein himmlisches Zuhause. Hier scheint Jesaja ein Blick in den neuen Himmel, in die neue Erde gewährt worden zu sein, weil genauso in der Offenbarung davon die Rede ist. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, wer im Bibelleseplan mit dabei ist, morgen werden wir starten mit Offenbarung 1, also freue ich mich schon mal drauf, dass wir uns die nächsten Tage und Wochen bis zum Jahresende auch mit der Offenbarung beschäftigen können. Richtig cool. Dort wird in Offenbarung 21 das neue Jerusalem beschrieben, wie Gott mitten unter den Menschen wohnt. Und ich lese euch da einmal kurz den Vers 4 vor aus Offenbarung 21. Da heißt es nämlich ziemlich genau die gleichen Worte. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, doch ich mache alles neu. Gottes Volk wird nicht mehr unter dem Vorwurf seiner sündigen Entscheidungen leben, wie es da heißt auch. Er wird sein Volk befreien. Der Tod ist besiegt. Und die schwere Last unserer Entscheidungen, unserer Sünde, wird mit ihm verschwinden. Und das ist eine Hoffnung, die wir in uns tragen dürfen und nicht für uns behalten müssen. Sondern die Welt muss es hören, dass Jesus der Retter ist. Gott selber verspricht, dass all das eintreffen wird, weil es hier vorausgesagt ist. In Vers 9 wird dann ein weiteres Loblied angeklungen. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch schon in Vers 1 gelesen haben. Jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Das möchte ich nochmal lesen. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er hat uns gerettet. So ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen. Das Vertrauen auf Gott und seine Verheißungen werden zum Ziel unseres Glaubens. Der Glaube an das, was wir nicht sehen können, wird in diesem Moment bewiesen. Und das haben wir auch schon im Hebräerbrief in der letzten Serie auch gehört, wo dann beschrieben ist, in Kapitel 11 zum Beispiel, wo ist der Glaube oder was ist der Glaube? Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und genau das hier ist der Fall. Hoffnung, wie wir sie als Christen haben, ist eine Macht über Leid und Tod hinaus. Wir glauben an einen Ort, wo Gott unmittelbar präsent ist, wo er anwesend ist. Und ich habe es schon gesagt, aus seiner Liebe, aus seiner unendlichen Gnade lädt er uns ein, dort mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und das soll unsere Hoffnung sein. Und aus dieser Perspektive heraus sind wir bewegt, zu lieben, zu teilen, zu dienen, zu helfen, zu segnen. Diese Liebe ist letztendlich nicht das Ziel unserer Hoffnung, sondern es ist vielmehr die Wirkung, die wir als Hoffnung in die Welt hinausgeben. Und lass uns da, wo wir Menschen begegnen, die hoffnungslos sind, lass uns ihnen mit dieser Liebe begegnen, die Gott für uns hat. Die Hoffnung, die in uns hineingelegt hat, es wird als die Hoffnung der Herrlichkeit beschrieben in der Bibel. Und wir wollen Menschen zu Jesus hin lieben. Wir können es selber nicht tun, weil Gott ist die Liebe. Aber er gebraucht uns, jeden Einzelnen, dich und mich. Wir haben diese Hoffnung auf die Ewigkeit, dort Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wie viel mehr sollte es unser Wunsch sein, Menschen dahin einzuladen, zu diesem großen Festmahl, das wir einmal feiern werden. Dann, wenn Menschen aus allen Nationen zusammenkommen und Gott alleine anbeten werden. Ich fasse nochmal zusammen, das sind die vier Punkte, auf die ich eingegangen bin, die wesentlich sind. Gott in Gemeinschaft begegnen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, den Retter zu kennen. Der dritte Punkt, habe ich gesagt, der Tod ist besiegt, alle Macht ist bei Jesus. Er sitzt auf dem Thron und wir haben die Hoffnung auf die Ewigkeit. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch die Gelegenheit geben, wirklich zu reflektieren. Mit zwei, drei Fragen. Das, was du jetzt gehört hast, einfach mal für dich zu verinnerlichen und zu sagen, hey, wo habe ich Hoffnung in meinem Leben? Und wo gebe ich diese Hoffnung an andere weiter? Wen möchtest du beim großen Festmahl im Himmel nicht vermissen? Vielleicht nutzt du die Adventszeit, um ganz konkret für diese ein oder zwei Personen zu beten. Ich glaube, da fängt es an, dass wir Menschen vor Gott hinlegen, die diese Hoffnung nicht haben. Nutzt die Gelegenheit, wo kannst du über deinen Glauben ins Gespräch kommen? Vielleicht kannst du die Zeit nutzen, jetzt bis Weihnachten. Lad einfach mal diese Person ein, die dir auf dem Herzen liegt. Oder geh zusammen frühstücken oder was auch immer. Aber sei bereit, einfach diese Hoffnung, diese Herrlichkeit weiterzugeben. Die zweite Frage ist, wie groß ist deine Hoffnung, dass sie eine Auswirkung hat auf dein Umfeld? Wie viel Hoffnung steckt in dir aktuell? Könnt ihr sagen, auf einer Skala von 0 bis 1, aber darum geht es gar nicht. Aber sei mutig, vielleicht jetzt morgen mit anzufangen, das Buch der Offenbarung zu lesen, die Hoffnung in dir neu wach werden zu lassen und zu erkennen, was für Schätze haben wir da, die Gott uns verspricht im Himmel. Lass uns Menschen sein, die, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, erkennen und bezeugen, wie wir es hier lesen, was für ein Gott. Er war es, auf den ich meine Hoffnung gesetzt habe. Und es war nicht vergebens.